Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Bei der Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung wurde am Abend über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Gleich wird uns die russische Autorin Olga Martinova davon berichten. Außerdem besuchen wir die Händel-Festspiele in Halle, die 100-jähriges Jubiläum feiern. Und wir treffen den Fotografen und Videokünstler Wolfgang Tillmans in der nigerianischen Millionenstadt Lagos. Dort eröffnet er die letzte Station einer 4-jährigen Wanderwerkausstellung in und durch Afrika. Zurzeit findet die Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in Dresden und in Freiberg statt. Heute am frühen Abend gab es im Deutschen Hygienemuseum in Dresden eine Diskussionsveranstaltung oder ein Podium unter der Überschrift »Was wir denken, was wir fühlen, was wir hoffen«. Position zum Krieg in der Ukraine. Unter anderem haben dort gesprochen Marcel Bayer, Durst Grünbein, Katja Petrowskaja, der Historiker Karl Schlögl und auch die russische Schriftstellerin, Essayistin, Übersetzerin Olga Martinova. Und sie wird uns nun von dieser Veranstaltung berichten. Guten Abend, Frau Martinova.
Guten Abend.
In der Ankündigung der Akademie stand, dass die Mitglieder bei dieser Veranstaltung nacheinander sprechen, nicht miteinander. Das kann ja durchaus auch eine Chance sein. Nicht alles zerreden wie in einem Talkshow-Format, sondern eine persönliche, konzise, formulierte Einschätzung. Wie haben Sie denn dieses Nacheinander empfunden?
Ja, Sie haben völlig recht. Das war tatsächlich eine Chance. Und ich wollte auch selbst sagen, dass das aufschlussreicher war als viele Diskussionen, weil jeder von uns hatte wenig Zeit und diese Zeit war sehr intensiv genutzt und viele sprachen, ich glaube, alle sprachen sehr, sehr persönlich, weil das momentan etwas ist, was uns alle sehr, 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 sehr betrifft und sehr beschäftigt.
Aber eine Akademie ist ja auch dazu da, dass man miteinander diskutiert, vielleicht nicht in der Öffentlichkeit. Gab es denn die Gelegenheit, nach dieser öffentlichen Veranstaltung im Hygienemuseum Akademie intern zu sprechen?
Ich glaube, diese Gespräche werden noch geführt werden, heute Abend und morgen den ganzen Tag haben wir, ich glaube. Man muss das wirklich noch Wir arbeiten auch in den Köpfen. Auch mein Kopf ist jetzt voll davon, was die Kollegen sagten. Und das war teilweise schon wie ein Gespräch, weil wir wissen alle, wer wir sind, ja, wer auf dem Podium steht und spricht. Und für uns war auch sehr bewegend und sehr interessant, wer was ausgewählt hat, wer was zu sagen hat. Zum Beispiel eine belarussische Übersetzerin der deutschen Literatur, Irina Herasimovic, hat die Situation, dass wir jetzt etwas zu begreifen haben mit dem Vorgang des Übersetzens, des literarischen Übersetzens verglichen, dass man hat etwas schon gesehen, aber man weiß nicht, wie das zu formulieren. Und sehr ähnlich hat auch Historiker Karl Schlögl gesprochen, dass wir vor etwas stehen, was neu ist, wofür wir noch keine Sprache haben. Und das war auch mein Anliegen, davon zu sprechen, dass wir jetzt alle im gewissen Sinne mit Sprachverlust konfrontiert sind.
Frau Martinova, welcher Gedanke, welche Einschätzung zu dem Krieg in der Ukraine war Ihnen denn wichtig? Was haben Sie denn da vorgetragen? Vielleicht können Sie das mit ein paar Sätzen skizzieren.
Ja, ich habe eben auch vom Sprachverlust gesprochen und ich habe an Bertolt Brecht erinnert, wie er im Jahre 1942 in Exil in Kalifornien darüber gesprochen hat, ob jetzt Gedichte zu schreiben möglich ist oder nicht. Und er sagte, nein, Gedichte zu schreiben jetzt wäre borniert, wäre schrullig. Es wäre wie sich in einen Elfenbeinturm zurückzuziehen und es wäre wie Flaschenpost. Und dann, ich halte immer diesem Bild von Brecht eine andere Flaschenpost von Osip Mandelstam und Paul Celan, sagten, Gedichte sind immer Flaschenpost. Und Bertolt Brecht fügte hinzu, damals, ja, 1942, die Schlacht von Smolensk geht auch um die Lyrik. Und er sagte, heute kann man sagen, die Schlacht um Donbass geht auch. Was auch sehr, sehr wichtig ist, finde ich, was Katja Petrowskaja gesprochen hatte. Sie hat einfach über die Situation in der Ukraine gesprochen und wie man eventuell helfen kann und was passiert. Das war für mich sehr bewegend. Jetzt fehlt mir wirklich schwer, das alles zu beschreiben, weil mein Kopf noch wirklich sehr, sehr voll von allem ist, was gesprochen wurde. Ja.
Bedeutet denn dieser Sprachverlust, den Sie charakterisiert haben, bedeutet das auch eine kreative Blockade?
Das wissen wir nicht. Das ist immer ein großes Risiko. Man weiß nie, ob Sprachverlust für immer ist oder ob man irgendwann darüber sprechen in der Lage sein wird. Das ist wirklich. Wir alle sind gleich in dieser Situation. Das heißt nicht, dass wir nichts zu erzählen haben. Zum Beispiel Ingo Schulze hat eine unglaublich interessante Geschichte erzählt. Also er hat einen Text vorgelesen, den er 2016 geschrieben hat, wie er die Diskussionen in Charkow zwischen verschiedenen ukrainischen Parteien miterlebt hat. Das war unglaublich spannend und wichtig. Aber das war der alte Text. Ich bin sehr gespannt, was zum Beispiel Ingo Schulze jetzt schreiben wird. Ja.
Danach wollte ich natürlich auch fragen, nach den deutschen Positionen zu dem Krieg, unterscheiden die sich von russischen, ukrainischen, belarussischen Positionen?
Nein. Natürlich, Sichtweisen oder Akzente können sich unterscheiden. Also, ich glaube, wir alle haben jetzt eine Position. Ja, es kann überhaupt keine Positionen geben, außer dass es einen schrecklichen Angriffskrieg ist, dass Menschen da unter großem Leid stehen. Und was kann man noch sagen? Dass,
Na, unterschiedliche Positionen könnten ja sein, die Frage der Waffenlieferung, schwere Waffen, diese Schlagworte.
Darüber hat man gesprochen, natürlich. Ja, von allem männliche deutsche Kollegen haben darüber gesprochen, Marcel Bayer und Durst Grundbein, sie haben sich mit diesen Themen beschäftigt, tatsächlich, ja.
Was wir denken, was wir fühlen, was wir hoffen, Position zum Krieg in der Ukraine. Eine Veranstaltung im Rahmen der Frühjahrstagung der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung im Deutschen Hygienemuseum Dresden. Die Schriftstellerin Olga Martinova hat an der Veranstaltung teilgenommen, hat davon berichtet. Gerade ist sie aus dieser Veranstaltung rausbekommen und das haben wir auch gehört, diese Unmittelbarkeit ihres Berichts. Frau Martinova, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke mich auch für das Interesse.
Und wir bleiben beim Thema. Als Folge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine hat die Hauptstadt Kiew ein bekanntes sowjetisches Denkmal umbenannt. Aus dem Denkmal der Völkerfreundschaft wurde das Denkmal der Freiheit des ukrainischen Volkes. Und die Statuen eines russischen und eines ukrainischen Arbeiters hat die Stadtverwaltung aus dem Zentrum der Stadt entfernen lassen. Die Hintergründe von Inga Lizengewitsch.
Ein Riss am Bogen des Denkmals der Völkerfreundschaft, aufgemalt 4 Jahre nach der Okkupation der Krim und dem Beginn des Kriegs im Donbass. Der Riss steht für das Ende des Narrativs der Brüdervölker. Heute erstreckt sich der Krieg über das ganze Land. Die alten Symbole sind unerträglich geworden. Das erklärt Anton Drobowitsch per Skype. Er leitet das ukrainische Institut für nationales Gedenken.
2015 war es, als das Parlament ein Gesetz verabschiedet hat, das sowohl den Kommunismus als auch den Nationalsozialismus als totalitäre Regime verurteilt. Im Volksmund heißt es Dekommunisierungsgesetz. Es sieht die Beseitigung dieser Symbole vor und ebenso der Denkmäler für Personen, die für Millionen ukrainischer Todesopfer verantwortlich sind. Die Organisatoren des Holodomor, KGB und Parteioberhäupter und so weiter.
Das ukrainische Institut für nationales Gedenken wurde geschaffen, um in der Sowjetzeit ausgemerzte Teile der Geschichte wiederherzustellen. Anton Drobowitsch leitet es seit Dezember 2019. Zurzeit dient er auch als Soldat der ukrainischen Streitkräfte. In den Dienstpausen nimmt er an Online-Sitzungen des Kulturministeriums teil und spricht mit Medienvertretern.
Ein Teil der sowjetischen Propaganda war nicht einfach dumm, banal und geradeaus. Sie haben sich der Kunst bedient. Manche Künstler haben sich komplett verkauft und Oden zu Ehren der Partei geschaffen. Andere haben einen Kompromiss zwischen eigenem Schaffensdrang und den Bestellungen der Partei gesucht. Es gibt also herausragende Künstler, die monumentale Propaganda erschaffen haben. Werke im Zeichen der kommunistischen Ideologie, aber mit hohem künstlerischem Niveau. Eine paradoxe Situation.
Wie kann man einem künstlerischen Werk gerecht werden, ohne die Dargestellten von ihren Verbrechen reinzuwaschen? Der Umgang mit manchen Kunstwerken erfordert komplizierte Abwägungen.
Ein künstlerisch herausragendes Reiterdenkmal steht auf dem Boulevard und passt hervorragend in das Architekturensemble der Stadt. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es ist Schorz gewidmet, einem kommunistischen Okkupanten, der mit der Armee der Bolschewiken die Armee der ukrainischen Volksrepublik bekämpft hat. Unter seiner Regierung wurden die Bewohner Kiews ausgeraubt, umgebracht, vergewaltigt. Im Mariinsky-Park gab es Erschießungen. Einige tausend Kiewer wurden ermordet.
Was mit Mykola Schorz-Denkmal passieren soll, ist offen. Es gibt eine öffentliche Diskussion. Experten und Künstler reichen Vorschläge ein.
Es gibt auch extravagante Vorschläge, zum Beispiel Shorts mit schwarzem Latex zu umhüllen und zu einem anonymen Reiter zu machen oder auf seinem Kopf einen Pferdekopf anzubringen. Ein Pferd auf dem Pferd.
Nicht immer wird mit so viel Bedacht agiert. Zum Beispiel im Fall der riesigen Bronzeskulptur, die zwei Arbeiter zeigt, die gemeinsam das Band der ukrainisch-russischen Völkerfreundschaft in den Himmel strecken. Die Skulptur wurde kurzerhand abgeräumt.
Meiner Meinung nach lief das aber planlos ab, denn die Skulptur wurde dabei beschädigt. So etwas muss sorgsam gemacht werden, damit es vollständig ins Museum kommt.
Auch Evgenia Moller sieht den Abbau der Bronzeskulptur mit gemischten Gefühlen. Die Künstlerin ist Expertin in Fragen monumentaler sowjetischer Kunst. Wir sprechen per Zoom.
Offiziell wurde dieses ganze Prozedere als Demontage bezeichnet. Doch in Wirklichkeit ist es ein Akt des Vandalismus und der Zerstörung mit abgetrenntem Kopf und durchgesägten Beinen. Genau das, was die jubelnde Menge gebraucht hat. Eine Art Opfer, aber durchaus gerechtfertigt, wenn man bedenkt, wie hoch die emotionale Anspannung in der Gesellschaft ist.
Kaum war die Demontage vollzogen, gab es zahlreiche Vorschläge, was stattdessen aufgestellt werden könnte.
Viele Bewohner haben vorgeschlagen, den Elefanten von Kiew wiederherzustellen. Die Skulptur, die dort bis 1982 stand. Ein Springbrunnen mit einem Elefanten.
Doch auch scheinbar einfache Lösungen können eine Falle sein.
Das ist ja nicht einfach ein niedlicher Elefant, sondern ein typischer Vertreter des Zuckerbäcker-Stils der Stalin-Zeit. Was ist das für ein Stil? Was beinhaltet er? Und sollte man Brezhnev-Ästhetik wirklich durch Stalin-Ästhetik ersetzen?
Auch Anton Drobowitsch vom Ukrainischen Institut für Nationales Gedenken meint, man solle keine Übersprungshandlungen zulassen.
Wenn wir jetzt die richtigen Grundlagen schaffen, dann kann es ein Erfolg für unser Land und seine Kultur werden. Sonst machen wir die Bolschewiken nach, die von 1917 bis in die 1920er Jahre undifferenziert alles zerstört haben, was aus der Zarenzeit stammte. Sie haben es abgerissen und 100 Jahre später werden ihre Sachen abgerissen. Man sollte nicht auf die gleiche Hake treten.
Anton Drobowitsch im vom Ukrainischen Institut für nationale Erinnerungen im Beitrag von Inga Lizengewitsch.
Er war ein früher Europäer, Georg Friedrich Händel, in Halle geboren, hatte in London als George Frederick viele Jahre ganz große Erfolge gefeiert. 42 Opern hat er komponiert, 25 Oratorien, sein größter Erfolg, keine Frage, der Messias. Bis heute wird bei der Krönung englischer Königinnen und Könige Musik von Händel gespielt. In London, am dortigen King's Theatre, wurde in Anwesenheit der Königin 1733 seine Oper Orlando uraufgeführt und mit genau diesem Stück wurden am Abend in Händels Geburtsstadt Halle die Händel-Festspiele eröffnet und diesmal wurde auch besonders gefeiert, 100-jähriges Jubiläum nämlich. Uwe Friedrich hat für Fazit die Premiere in der Oper in Halle gesehen. Herr Friedrich, guten Abend.
Guten Abend.
Der Inhalt der Oper bezieht sich auf die Rolandssage, im Mittelpunkt der Ritter Orlando Roland, der aus Liebe wahnsinnig wird. Was ist das denn für eine furiose Geschichte?
Also im Grunde geht es darum, dass der sich nicht entscheiden kann zwischen seinem Heldenleben und soll er wieder in die Schlacht ziehen oder seiner Liebe und da wird dann ein Exempel statuiert, er wird in den Wahnsinn getrieben, er glaubt, er hätte seine geliebten Frauen und dann geht es natürlich auch noch um Untreue, die verlieben sich in jemand anderen, er hätte sie ermordet und dann erwacht er aus seinem Wahnsinn wieder oder wird erwacht mit Hilfe eines Zaubertranks Lietofine verpflichtend in der Barockoper und dann kann er wieder auf Heldentaten gehen. Diese Geschichte hat der Regisseur Walter Sutcliffe konsequent in die Gegenwart verlegt. Er hat sich von seinem Bühnen- und Kostümbildner einen modernen Bungalow mehrstöckig dann auch mit einem Kellergeschoss im zweiten Teil bauen lassen. Und dieser Orlando in der heutigen Version bei den Händel-Festspielen ist dann sowas Ähnliches wie ein Fritzel oder vielleicht ein Gilles de Rais, der aus sexueller Perversion mordet, beziehungsweise, wie sich auch hier zum Schluss herausstellt, vermeintlich mordet.
Geht denn diese Aktualisierung auf? Überzeugt Sie das?
Das geht nur zum Teil auf, weil ja dieser barocke Zoroastro, der Fürstenerzieher, hier so ein bisschen querständig dazu ist. Und Walter Sutcliffe kann sich nicht so richtig entscheiden, ist das nun die innere Stimme des Orlando oder, ja, weiß ich nicht, der Therapeut oder es bleibt dann so ein bisschen undefiniert und so ist es auch mit dem Rest der Geschichte. Ob das jetzt wirklich so ein brutal perverser Gilles de Rais ist, der reihenweise mordet oder sich das zumindest wünscht oder nur in so einer, ich sag mal in ganz dicken Anführungsstrichen, durchschnittlich perverser, der von einer SM-Beziehung träumt, da kann er sich auch nicht so recht entscheiden. Und das ist ein Problem zusammen mit den Kostümen von Gideon Davy. Der steckt nämlich diese beiden Frauen wirklich ganz hart ans Klischee in, ja, so Sexpuppenkostüme, extreme High Heels, mit denen sie dann über diese schräge Spielfläche stöckeln müssen. Das ist so ein bisschen unbehaglich doch. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so unbehaglich gemeint ist oder dem Team doch eher unterlaufen.
Die Inszenierung also des Briten Walter Sutcliffe. Er ist auch Intendant der Oper in Halle und ein Landsmann. Er hat dirigiert Christian Kernan, ein ausgesprochener Barockmusikspezialist, Herr Friedrich. Wie hat er denn die Rhetorik der händelschen Musik zum Klingen gebracht?
Er weiß schon, wie diese Musik funktioniert. Händel hat das ja geschrieben für den absoluten Star-Kastraten der Zeit, Senesino, und für drei wunderbare Frauen. Also es ist ein Kastrat gewesen und in der Tat eine Sopranistin, auch als Medoro und eine Sopranistin als Angelica, die können das ja gut. Die große Enttäuschung heute Abend war Xavier Sabata in der Titelpartie. Denn Händel forderte von Senesino wahnsinnig viel, sowohl lyrisches als auch kämpferische Koloraturen. Und Sabata wirkte heute ein bisschen unfokussiert und verhaucht. Ich habe mich schon gefragt, ob er vielleicht eine Erkältung überstanden hat. Gerade das grassiert ja unter die Sänger, die sonst nichts hatten, kriegen jetzt alle Erkältungen. Das führte dann auch dazu, dass das alles so etwas schaumgebremst wirkte. Und wenn man sich die ursprünglichen Kritiken anliest, also es sei die beste Musik, die man je gehört hat, und sie sind reihenweise in geradezu Hysterie verfallen vor Begeisterung, so ging es mir heute Abend definitiv nicht.
Ich habe in den Tiefen meines Archivs, Herr Friedrich, einen FAZ-Artikel vom Juni 1991 gefunden und darin steht, das Festival sei zu DDR-Zeiten eine geistige und beschränkt auch mauerüberwindende Freiheitsoase gewesen. Was hat denn die Händel-Festspiele in Halle ausgezeichnet im Gegensatz zu den traditionsreichen Händel-Festspielen in Göttingen zum Beispiel?
Das sind vor allem zwei Dinge. Also ab 1952, 22 gegründet oder zum ersten Mal als ein Festspiel damals noch relativ isoliert stattgefunden. Also 52 wirklich als Festspiele in Ostdeutschland, um Händel neu zu bewerten. Und es wurde immer auch zu schwersten Mauerzeiten, zu undurchdringlichsten Mauerzeiten großer Wert drauf gelegt, die internationalen Beziehungen aufrechtzuerhalten und internationale Interpretenensembles hier nach Halle zu holen. Und das hatte auch damals schon so eine Art Volksfestcharakter und international im Sinne wie zum Beispiel auch die Leipziger Buchmesse, also sozusagen das Gegenstück für die Barock- und überhaupt Opernliebhaber, die da Kontakte zu internationalen Koryphäen knüpfen konnten. Und das war dann auch ein Hort des innovativen Musiktheaters, nicht nur der Felsensteinschen Prägung, sondern dann später mit zum Beispiel Peter Konvitschny auch echtes Avantgarde-Theater, zu dem man wiederum auch aus dem Westen hingefahren ist, um das zu sehen.
Vielleicht noch ganz kurz zum Programm dieses Jahres. Welche künstlerischen Akzente setzt denn der Festivalintendant Clemens Birnbaum?
Der setzt im Wesentlichen fort, was die Tradition ist, also die Werke neu befragen für die heutige Zeit. Das liegt dann eben ganz im Trend mit dieser Modernisierung, die Walter Sutcliffe versucht hat, aber auch mit, ich nenne es im allerpositivsten Sinne, dekorativen Produktionen, wie zum Beispiel der Lautenkompanei mit der Marionettenversion einer Händeloper und mit viel wirklich öffentlichkeitswirksamen in die Stadt hinein einwirkenden Aufführungen und eben hochkarätigen Ensembles. Da will man eindeutig dran festhalten. Und in den letzten Jahren ist es gelungen. Ich bin zuversichtlich, dass das auch so weitergeht nach diesen 100 Jahren.
Die Eröffnung der diesjährigen Händel-Festspiele in Halle mit der Premiere der Oper Orlando in der Oper in Halle. Vielen Dank an Uwe Friedrich.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Bettina Ritter.
Die ukrainische orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats hat sich von Moskau losgesagt. Grund ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Kirche teilte mit, sie erkläre ihre völlige Selbstständigkeit und Unabhängigkeit von Moskau. Was den Konflikt angehe, sei man uneins mit der Position des Moskauer Patriarchen Kirill. Man verurteile den Krieg und appelliere an die Ukraine und Russland, den Verhandlungsprozess fortzusetzen und das Blutvergießen zu stoppen, hieß es. Kirill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, steht im Ukraine-Krieg fest hinter dem russischen Präsidenten Putin. Zuletzt war der innerkirchliche Druck gestiegen, sich von Moskau loszusagen. Hunderte Priester hatten sogar ein Kirchentribunal gegen den Patriarchen gefordert. In der Debatte über Antisemitismus im Zusammenhang mit der Kunstausstellung Documenta 15 hat sich Generaldirektorin Sabine Schormann gegen Judenfeindlichkeit positioniert. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte sie, alle Künstlerinnen und Künstler, die künstlerische Leitung Ruang Rupa, die Träger und die Geschäftsführung distanzierten sich eindeutig von Antisemitismus. Es sei auch nie darum gegangen, aus der Documenta eine Veranstaltung im Sinne des israelkritischen Bündnisses BDS zu machen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte die Documenta bezüglich der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler kritisiert. Es sei schwierig, an einen Zufall zu glauben, wenn kein einziger israelischer Künstler vertreten sein wird, hatte der Zentralratspräsident Josef Schuster gesagt. Popstar Justin Timberlake hat die Rechte an seiner Musik an die Firma Hypnosis Song Management verkauft. Die Vereinbarung umfasse die Gesamtrechte an Timberlakes bisherigem Werk, teilte die Firma mit. Hypnosis gilt als einer der Vorreiter der Rechteverwaltung. Das 2018 gegründete Unternehmen mit Sitz in London erwarb zuletzt unter anderem vollständige oder teilweise Musikrechte von Shakira, Mark Ronson und Neil Young. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben. Mehrere US-Medien berichteten, der Wert des Deals werde auf rund 100 Millionen US-Dollar geschätzt. Die Schriftstellerin Dörte Hansen aus Husum erhält den mit 20.000 Euro dotierten Kunstpreis des Landes Schleswig-Holstein. Hansen zeichne ein realistisches Lebensgefühl aus Norddeutschland, mit dem sich viele Menschen identifizieren könnten, sagte Ministerpräsident Günther. Mit ihren Bestsellerromanen »Altes Land« und »Mittagsstunde« habe sie Erfolgsgeschichten geschrieben. Der Kunstpreis des Landes wird nach Angaben der Staatskanzlei alle 2 Jahre an Künstlerinnen und Künstler verliehen, die in Schleswig-Holstein geboren sind, im Land wirken oder für das Land eine besondere Bedeutung haben.
Im Januar 2018 hat der Foto- und Videokünstler Wolfgang Tillmanns in Kinshasa die Wanderausstellung Fragil eröffnet. Es war die erste Ausstellung mit Werken von ihm in Afrika und wir haben damals mit ihm hier in Fazit über dieses Projekt gesprochen. Und er hat damals gesagt, er habe keine besondere Auswahl für das afrikanische Publikum getroffen. Jetzt, fast 4 Jahre später, hat diese Wanderausstellung ihr Ziel erreicht. Lagos, Nigeria. Es ist die zweitgrößte Stadt Afrikas mit 14 Millionen Einwohnern. Ich habe die Gelegenheit, jetzt mit Wolfgang Tillmanns über die Erfahrungen zu sprechen, die er mit dieser Ausstellungsserie gemacht hat. Ich erreiche ihn in Lagos. Herr Tillmanns, guten Abend.
Ja, guten Abend. Schön, wieder da zu sein.
Was war denn der konzeptionelle, dramaturgische Ausgangspunkt dieser Ausstellung, wenn Sie mal zurückblicken? Welche Idee lag dieser Ausstellung zugrunde damals?
Die Idee war, dass ich eine Ausstellung machen wollte, die nicht klein gemacht ist, kompakt gemacht ist, sicher gemacht ist, sodass sie in einer Kiste immer wieder gleich aufgebaut werden kann, sondern ich wollte genau eine Ausstellung machen, die so sein könnte wie in London, in Rom oder in San Francisco. Und das ist möglich geworden, weil das Institut für Auslandsbeziehungen und das Goethe-Institut da enorm viel Energie reingegeben haben und wir tatsächlich Arbeiten mitnehmen konnten, die 2017 in der Tate Modern oder von der Sloan Bayerle in Basel hingen. Es ist wirklich in dieser Weise, glaube ich, noch nie realisiert worden an Projekten, so umfangreiche Werkschau von einem Künstler durch Afrika touren zu lassen. Wichtig war mir dabei, dass die Arbeiten von Land zu Land reisen und nicht, wie oft üblich, immer wieder zurück nach Europa und dann zum nächsten Land geschickt werden.
Also von Land zu Land. Und ich glaube, das waren ungefähr rund 200 Arbeiten, die zwischen 1986 und 2018 entstanden sind. Darunter großformatige Drucke, aber auch skulpturale Objekte, Tischinstallationen, Videoprojektionen. Haben Sie die jeweils neu zusammengestellt auch? Gab es Unterschiede, Veränderungen oder war das einfach nur eine Frage der Hängung jeweils und der Position?
Nee, es sind eben extrem unterschiedliche Orte gewesen und dafür haben wir eben Material mitgenommen, dass wir den größten Ort, die Johannesburg Art Gallery, füllen konnten. Aber es gab auch ganz andere improvisierte Orte und jede Installation ist individuell vor Ort entstanden und ist deshalb auch also komplett anders. Und interessant finde ich, dass ich nach 8 Stationen das Material immer noch nicht leid bin. Es ist wirklich immer wieder eine komplett neue Ausstellung. Und ich mache auch die Tischinstallation Truth Study Center für jede Stadt neu, bringe neues Material mit. Im Übrigen sind auch natürlich in den letzten 4 Jahren Bilder in Afrika entstanden, wovon jetzt auch ein paar Teil der Ausstellung sind.
Extrem unterschiedliche Orte, sagen Sie, und haben zum Beispiel Johannesburg erwähnt. Schildern Sie das doch mal. Was war da so extrem? War das extrem klein, extrem groß oder wie muss ich mir das vorstellen?
Die Johannesburg Art Gallery ist ein britisch-koloniales Gebäude und erinnert eher an die Royal Academy in London. Also ganz klassische Galerien. Aber dann in Nairobi war es im Go-Down Art Center, was ein staubiger Betonboden und ziemlich funzelige kleine Glühbirnen an der Decke, aber ein enthusiastisches Publikum und tolle Künstler, die uns beim Aufbau geholfen haben. Manchmal mussten wir Bilder mehrfach wieder hinhängen, weil sie runtergefallen sind. Überhaupt gab es vielleicht mehr Interaktion mit der Natur als in anderen Ausstellungen. Manchmal gab es Ameisenstraßen, die über ein Bild liefen oder nachts hat sich ein Gecko hinter einem Bild versteckt. Das Ganze war eben möglich geworden, weil ich mit Ausstellungskopien gearbeitet habe, die aber nach 8 Stationen immer noch in gutem Zustand sind.
Interessant sind natürlich die Reaktionen der ZuschauerInnen. Afrika, ein riesiger Kontinent, vom Süden bis in den Westen. Was haben Sie denn da so gespürt? Haben Sie da so eine sofortige Nähe gespürt oder auch Vorbehalte oder eigentlich gar keine wirklichen Unterschiede zu Reaktionen, zum Beispiel in London oder Berlin?
Ich habe gleich am Anfang der Aufenthalte einen Vortrag gehalten, um schon eben gleich am Anfang in Kontakt zu treten mit lokalen Kunstinteressierten und Künstlern. Was aber auffällig ist, ist, dass viele Orte doch so arme Bevölkerungsmehrheit hat, dass das Ausstellungsbesuchen eigentlich keine vorherrschende Aktivität ist. Also die Ausstellungen sind gut besucht, Tausende von Menschen kamen, aber in Europa so eine Ausstellung hätte viel mehr Besucher gehabt. Also man merkt, dass es wirklich nur eine kleinere Zahl von Menschen sind, die Ausstellungen besuchen, wohin aber man auch sagen muss, dass das Goethe-Institut in ihren lokalen Häusern gut Werbung gemacht haben und auch Schulklassen, Studentengruppen hingebracht haben. Und es war wirklich eine unglaubliche Erfahrung, für die ich extrem dankbar bin, dass mir das ermöglicht wurde. Und es startete vor über 4 Jahren in Kinshasa, Johannesburg, Nairobi, Addis Abeba, Yaoundé im Herbst 2019. Und dann sollte es eigentlich weitergehen in Lagos. Und dann kam natürlich die Pandemie. Und erst im Herbst 2021 ging es dann weiter in Accra, Ghana und Anfang dieses Jahres Abidjan in der Elfenbeinküste. Und Lagos kam nun als letztes, was auch spannend war, weil in vielen Ländern die Leute über Lagos immer mit großer Bewunderung und Begeisterung gesprochen haben. Das ist so das kulturelle Zentrum, musikalisch auch von Westafrika, aber es strahlt wirklich auf den ganzen Kontinent ab.
Das Hören, aber noch viel mehr das Sehen ist ja kulturell geprägt. Ein Gemälde wird in London ganz anders gesehen als zum Beispiel in Neu-Delhi oder in Bagdad oder in Kinshasa. Welche Erfahrungen haben Sie denn mit den Blicken der Menschen auf Ihre Werke in dieser Ausstellung gemacht in Afrika? Gab es da unterschiedlich überraschende Lesarten?
Ja, also heute hatte ich ein Interview mit dem nigerianischen Guardian und der Journalist hatte den 2 Meter großen Druck von Iguazu, dem Wasserfall, wie sich vorher wohl ganz genau angeguckt und zeigte auf eine Stelle, wo er sagte, ist das ein Mensch? Und es ist wirklich verblüffend, dass man da in diesen Wasserschlieren tatsächlich eine menschliche Figur sehen konnte. Und er setzte dann an und sah da eine ganze Schöpfungsgeschichte und der gegen den Strom schwimmt und hatte also wirklich sich da alles Mögliche zugedacht. Dann gab es aber auch zum Beispiel in Kinshasa eine interessante Begegnung, wo jemand noch nie Bewegungsunschärfe gesehen hatte auf dem Foto von 2 tanzenden Menschen. Da sieht man einen Arm, der sich eben bewegt über die längere Belichtungszeit. Und das hat ihn komplett verwirrt und wusste eigentlich nicht, was er da sieht. Also ich stelle eigentlich immer wieder fest, dass die Menschen sich ähnlicher sind, als man auf den ersten Blick glaubt. Dass die Reaktionen auf einen offenen Blick auch mit offenem Herzen getroffen werden.
Fragile, Fragile, die letzte Station der Wanderausstellung mit Werken von Wolfgang Tillmanns durch Afrika in Lagos, Nigeria. Die Eröffnung heute Abend und dort am Telefon war Wolfgang Tillmanns. Herr Tillmanns, Dankeschön und einen Gruß nach Lagos.
Okay, schöne Grüße. Wiederhören.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Der Begriff Retro hat etwas Unspezifisches. Da wird auf Althergebrachtes zurückgegriffen. Wobei Retro vor 10 Jahren etwas anders meinte, als es heute meint oder in 10 Jahren meinen wird, ganz gleich, ob in der Mode, in der Musik oder in Film und Fernsehen. Besonders dort gibt es zurzeit zweifellos eine starke Rückbesinnung. Thomas Gottschalk moderiert nochmal Wetten, dass. Birgit Schrowanger ist zurück bei Sat.1. In den sozialen Medien auf Instagram und TikTok boomen Accounts, die längst Vergangenes hervorkramen. Ist dieser Hang zurück auch eine Flucht vor der Gegenwart? Das ist naheliegend. Auch bei Serien und den Streamingdiensten ist dieser Hang zum Retro unübersehbar. Eindeutig zum Beispiel beim neuen Staffelstart von Stranger Things, der Nostalgie-Serie schlechthin. Eine Einordnung von Julian Ignatowitsch.
Die neue 4. Staffel der Serie Stranger Things beginnt direkt mit einer Nostalgiefigur, dem Paperboy, der, so auch hier, auf dem Fahrrad durch amerikanische Kleinstadtstraßen fährt und Zeitungen an die Türschwellen der Einfamilienhäuser wirft. Heute gibt es solche Zeitungsjungen fast nicht mehr, aber wir sind in Stranger Things ja auch in den 80er Jahren. Sofort wieder mittendrin, mit Kassettenrekorder, Aerobic Outfit, Dauerwelle, Fukuhila und dem Rollenspiel Dungeons & Dragons.
Nicht getroffen!
Nein!
Die Freunde Dustin, Mike, Lucas und Max gehen mittlerweile auf die Highschool. Eleven, das Mädchen mit den telepathischen Kräften, ist umgezogen und wird auf ihrer neuen Schule gemobbt.
Oh, oh mein Gott! Das tut mir so leid!
Einerseits präsentiert sich die neue Staffel in ihren ersten Folgen noch düsterer und gruseliger.
Chrissy!
Andererseits noch mehr auf das Retro-Feeling fokussiert. Für Medienwissenschaftler Dominik Schrey von der Uni Passau steht Stranger Things stellvertretend für Serien,
die so eine sehr starke nostalgische Ästhetik vor allem haben, also die in der Vergangenheit spielen und die mehr oder weniger stark auch romantisierend verklären, könnte man sagen, und mit verschiedenen Oberflächeneffekten vielleicht auch arbeiten, also zum Beispiel mit Musik, die uns sehr stark an eine bestimmte Zeit erinnert.
Die Vergangenheit liegt in den heutigen Serienwelten wieder voll im Trend. Und gerade die 70er und 80er Jahre sind zurück. Manche Experten erklären das mit dem sogenannten 30-Jahre-Zyklus, also der Tatsache, dass die Autoren, die Serien schreiben, sich gerne an ihre Kindheit und Jugend erinnern, die im Schnitt 30 Jahre zurückliegt. Was 2016 mit Stranger Things begann, hat derzeit mit Serien wie Minx, Dirty Lines, Shining Girls, Winning Time, The Offer oder Gaslit Hochkonjunktur. Zweierlei zeichnet die Produktionen aus.
Also einerseits mit so einem Retro-Stil, mit einer Ästhetik, nostalgische Gefühle anzusprechen und eben auch mit ganz vielen Referenzen auf die Populärkultur der Zeit und andererseits aber genau diese Spaltungsphänomene der Gesellschaft dann dabei thematisieren, also die Folgen des Vietnamkriegs zum Beispiel oder eben die Bürgerrechtsbewegung und so weiter. Also dass man sozusagen heute mit den 70er, 80er Jahren im Prinzip gleichzeitig kritisch sein kann und nostalgisch.
Während Stranger Things die Retro-Ästhetik hervorhebt, steht bei einer Serie wie Gaslit der historisch-gesellschaftspolitische Inhalt im Mittelpunkt. Die Serie arbeitet die Watergate-Affäre auf, aus neuem Blickwinkel.
Wo sind denn alle?
Es gibt keinen Grund, hysterisch zu werden.
Ich rufe meinen Ehemann an.
Nämlich dem einer Frau, Martha Mitchell, die für ihre kritische Haltung gegenüber den Geschehnissen mundtot gemacht werden sollte. Wurden solche historischen Stoffe bislang fast ausnahmslos durch die männliche Brille erzählt, tauchen mittlerweile immer häufiger marginalisierte Perspektiven auf, etwa auch von queeren Menschen, People of Color oder Menschen mit Behinderung. Diskriminierung und patriarchale Strukturen werden sichtbar, die Geschichte zum Spiegelbild unserer Gegenwart, meint Medienwissenschaftler Schrey.
Man sucht natürlich gerade in diesen Serien in der Vergangenheit nach den Vorläufern oder den Vorformulierungen der Konflikte, die wir jetzt eben auch gerade haben. Das kann ja durchaus auch was Produktives sein, also dass man auf die Weise auch versucht, an dem Bild der Gegenwart zu schreiben und das zurechtzurücken, indem man eben die Ausschlüsse der Vergangenheit versucht zu revidieren oder Dinge wieder in die Geschichten hineinzuholen, die eben einfach früher nicht dabei sein konnten. Also das, glaube ich, ist schon was man erstmal durchaus positiv empfinden kann.
Nostalgie und kritische Aufarbeitung spielen heute also gleichermaßen eine Rolle. Das war lange anders, mein Schrey, als der Rückblick in erster Linie dem Wohlfühlen dienen sollte.
Die 1950er Jahre sind eigentlich lange Zeit die bevorzugte Epoche gewesen, wenn es darum ging, irgendwie populärkulturell einen nostalgischen Blick zurückzuwerfen. Ja, und das hat natürlich auch naheliegende Gründe. Also die Populärkultur der 50er und 60er Jahre ist eine, die ja sehr stark optimistisch ist, geprägt ist von dem Gefühl, man hat das Schlimmste hinter sich. Ja, die Weltwirtschaftskrise ist vorbei, der Weltkrieg ist vorbei. Eigentlich kann alles nur besser werden. Es fängt eigentlich in den frühen 70ern schon an, dass dann so ein Bruch kommt und man diesen Optimismus verliert.
Wenn wir heute also auf die Zeit zurückschauen, in der der Optimismus und Fortschrittsglaube zu bröckeln beginnt, liegt darin auch der Wille, die Gegenwart und Zukunft besser zu gestalten. Back to the future. Nie war das so treffend wie heute.
Julian Ignatowitsch über Retro-Style als Serienphänomen. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
An dieser Stelle geht es um nichts. Sie können also direkt aussteigen, schreibt Lynn Hirse in der Taz in einem kurzen Text, der noch kleiner wirkt, weil der riesige Rest der Zeitungsseite weiß geblieben ist. Raum für Ideen steht da in großen Lettern. Originalität ist anscheinend over, schreibt Hirse. Hier trieft alles vor Einfallslosigkeit. Das Fehlen von Ideen, die Abwesenheit von Utopien und realen Menschen, die Feuilletons vom Samstag kreisen überhaupt um das, was nicht ist, um den Mangel, der manchmal mangelhaft ist. Andreas Kilb erzählt in der Frankfurter Allgemeinen ein wenig von Kelly Reichardts Film Showing Up, der im Wettbewerb um die Goldene Palme von Cannes gezeigt wurde. Es gehe um eine Künstlerin, die, von einer Taube beobachtet, Tonfiguren für ihre bevorstehende Ausstellung forme. Die Künstlerin habe einen Bruder, einen Konzeptkünstler auf der Suche nach einem Konzept. Noch ein Ideenloser also. Der Film scheint Kilb gefallen zu haben, denkt man kurz. Schließlich traut er ihm zu, den Hauptpreis zu gewinnen. Aber dann schreibt Kilb: Showing Up ist eine Sorte Kino, die in Cannes oft Furore gemacht hat. Ein amerikanischer Autorenfilm. Nur dass von Furor bei Kelly Reichardt nichts zu spüren ist und von Kunst nur ein müder Hauch. Der gesamte Wettbewerb der Filmfestspiele scheint in diesem Jahr schwach gewesen zu sein. Der Filmkritiker beneidet die Jury nicht. Die Entscheidung dieses Jahres wird auf jeden Fall ein Odeur von Notlösung haben. Das Ende der Utopien, erklärt Rainer Moritz in der Neuen Zürcher Zeitung. Früher sollte die Welt verbessert werden, heute kann sie bloß noch gerettet werden. Es gehe nur noch um Schadensbegrenzung. Im Zustand des Getriebenseins, des Hangelns von Krise zu Krise, schreibt Moritz, ist längst kein Platz mehr für die Imagination eines Weltzustands, der mehr als nur die Vermeidung der größtmöglichen Katastrophe als sein erstrebenswertes Ziel ausgibt. Vom Mangel an Utopie zum Mangel an Fleisch und Blut. Dieser Mangel hat allerdings Joachim Hentschel von der Süddeutschen Zeitung gut gefallen. Er scheint fasziniert vom Auftaktkonzert der Band ABBA in London, wobei die Bandmitglieder, die da singen, sprechen und tanzen, computergenerierte Avatare sind. So jung wie zu den besten Zeiten der schwedischen Band. Die realen Bandmitglieder, heute zwischen 72 und 77 Jahre alt, hätten halt nicht mehr in der Originalformation live auftreten wollen. Vermutlich könnten sie es auch gar nicht mehr, schreibt Hentschel. Ihre computersimulierten Avatare seien Ideale ohne Lampenfieber und verkürzte Kreuzbänder, so strahlend wie ABBA in der Realität niemals waren. Beim Konzert in London seien die echten Bandmitglieder noch kurz auf die Bühne gekommen, hätten aber nichts gesagt und seien dann wieder verschwunden. Von den Avataren werden sie nicht mehr gebraucht, kommentiert das Joachim Hentschel in der SZ. Elvis Presley, den Leibhaftigen, bräuchte man dagegen dringend. Jedenfalls empfindet David Steinitz das so, nachdem er sich die Weltpremiere von Elvis in Cannes angesehen hat. Der australische Regisseur Baz Luhrmann hat das Leben des US-amerikanischen Sängers und Sexidols verfilmt. Mangelhaft wäre für den Filmkritiker vermutlich eine noch zu freundliche Schulnote. Herausgekommen sei eine einzige penetrante Elvis-Soße, schreibt Steinitz in der SZ. Selbst Tom Hanks als Elvis-Manager Colonel Tom Parker habe den Film nicht retten können. Im Gegenteil. Der Versuch, ihn wie den echten Colonel dick aussehen zu lassen, geht voll daneben und sieht durchgehend nach Kissen unterm Hemd aus, was vermutlich daran liegt, dass er ein Kissen unterm Hemd trägt.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Röhlke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.